Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In die Geschichtsbücher wird sie eingehen, die Corona-Krise, ganz sicher. Als weltumspannende Pandemie. Wahrscheinlich oder vielleicht auch als große Zäsur, politisch, ökonomisch, gesellschaftlich. Wie genau, das steht allerdings noch nicht fest. Das Ende dieser Geschichte ist noch offen. Aber wie diese Geschichte dann geschrieben wird, das hängt ganz wesentlich davon ab, welche Quellen die künftigen Corona-Historikerinnen zur Verfügung haben. Und das wiederum hängt davon ab, was von dieser außergewöhnlichen Situation jetzt aufbewahrt wird. Darum kümmert sich ein ganz schnell und spontan entwickeltes Corona-Archiv. Axel Schröder stellt es vor.
Fotos von leeren Klopapierregalen aus Hamburg. Der Zettel auf einer Parkbank in Jena mit dem Hinweis auf ein Verweilverbot. Der flugzeugfreie Himmel über dem Ruhrgebiet, aber auch die Zeilen einer Altenpflegerin über ihren Arbeitsalltag. All das hält das Corona-Archiv fest. Der Juniorprofessor für Geschichtsdidaktik in Bochum, Christian Bunnenberg, gehört zu den Initiatoren des Projekts.
Also ich habe vor 3-4 Wochen, Ende März, an einem Sonntag zu Hause gesessen und quasi aus dem Fenster in den sonnenbeschienenen Innenhof runtergeschaut und dann überlegt, also dass diese offene Situation, wann die eigentlich endet und wie dann gleichzeitig diese Offenheit dieser Situation so eingefangen werden kann, dass das auch in der Rückschau in irgendeiner Art und Weise in der Geschichtsschreibung auch deutlich wird.
Per Twitter stellte Bunnenberg diese Frage auch im digitalen Raum und fand sofort Mitstreiter für das Projekt Corona-Archiv. Zum Beispiel Professor Thorsten Logge. Er forscht an der Uni Hamburg am Fachbereich Public History. Zusammen mit seinen Kollegen aus Bochum und Gießen hat er das Corona-Archiv in Rekordzeit auf die Beine gestellt, ganz ohne Forschungsgelder. Über die Internetseite des Projekts können alle Interessierten ihre Zeugnisse der Krise in das neu geschaffene Archiv hochladen.
Und die Idee, die wir haben, ist, dass auf die Art die Menschen ihre eigenen ganz individuellen Alltagserlebnisse in der Corona-Krise dokumentieren können, damit in der Zukunft Historikerinnen und Historiker die Chance haben, darüber zu schreiben. Also wir ermöglichen, Flaschenpost zu hinterlassen im digitalen Raum, damit in der Zukunft Menschen darüber arbeiten und forschen können, was in dieser Zeit hier überall passiert ist.
Am Ende stelle sich die Frage, wie Geschichte geschrieben wird. Auf welche Quellen können Historikerinnen und Historiker einmal zurückgreifen, um sich ein Bild von längst vergangenen Zeiten zu machen?
Wir haben eine relativ gute Überlieferung, was behördliches Handeln angeht. Das ist in einer Demokratie auch richtig und wichtig. Wir haben ein gutes Archivwesen. Was wir nicht so gut dokumentieren, ist in der Regel das Alltagserleben der Menschen. Da gibt es seit den 1980er Jahren mit den Geschichtswerkstätten schon gute Ansätze. Aber es ist heute so, dass wir die Möglichkeit haben, durch die moderne Technik ganz, ganz viele Stimmen auch in der Ebene zu sammeln, die man bisher nur schwer dokumentiert bekommen hat.
Und gerade deshalb soll mit dem Corona-Archiv nun eine Quelle authentischer Alltagserlebnisse geschaffen werden, aus der die Geschichtswissenschaft der Zukunft ihre Erkenntnisse schöpfen kann. Wie schnell das Corona-Archiv wächst, hat die Forscher überrascht. Knapp 900 Alltagszeugnisse aus der Krisenzeit wurden schon hochgeladen. Und all die Dinge und Dokumente, die auf den ersten Blick banal und belanglos erscheinen, tauchen zur Freude der Initiatoren nun im Archiv auf.
Denken Sie an Einkaufslisten, die schmeißt man in der Regel weg. Tatsächlich sind die hochinteressant, wenn man 30, 40, 50 Jahre später zurückschaut, um etwas zu lernen über Alltag. Was kaufen Menschen ein? Was brauchen Menschen bestimmter Sozialgruppen für ihren Alltag und so? Das sind so die Dinge, die wir total interessant finden. Und jetzt ist es eben der Moment, wo wir in einem Prozess sind, wo wir noch gar nicht wissen, wo es hinführt, was passiert. Wir sind jetzt gerade in so einer Lockerungsphase. Es kann sein, wir haben nochmal wieder einen Lockdown. Wir wissen das alles nicht. Und die Leute dokumentieren ihren Alltag jetzt, ohne zu wissen, wie die ganze Corona-Geschichte ausgeht. Das ist sehr, sehr spannend für uns.
Ganz ähnlich haben Forschende in den USA auch nach den Anschlägen vom 11. September die Ideen und Zeugnisse der Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Technisch umgesetzt wird das Corona-Archiv über eine frei verfügbare Software der George Mason University in Virginia. Eingegeben werden ein Titel, eine Beschreibung, Ort und Zeit des Dokuments und eine Mailadresse. Ganz ohne Vorauswahl der hochgeladenen Dokumente kommt das Corona-Archiv aber nicht aus. Zusammen mit einem Team von 9 Freiwilligen übernimmt der Gießener Kulturhistoriker Benjamin Röhrs die Prüfung der Eingaben.
Es gibt Dinge, die wir nicht freischalten. Das sind eindeutige Rechtsverstöße. Oder wenn wir jetzt sehen, dass offensichtlich das Urheberrecht nicht bei der einreichenden Person liegt. Ansonsten laden wir nicht hoch Material, das keinen erkennbaren Corona-Bezug hat. Und offensichtliche Werbung, wo wir keine dokumentarische Intention erkennen können.
Zugänglich ist das Archiv für alle und schon heute ist es möglich, die hochgeladenen Zeitzeugnisse online zu sichten. Zu sehen sind viele Fotos von leeren Spielplätzen, eine Klopapiertorte, Kinderzeichnungen an Litfaßsäulen oder die Einträge an der sogenannten Wand der Einsamkeit. Die gibt es in der katholischen Pfarr- und Universitätskirche St. Ludwig in München. Sie gibt einen Einblick in die anonymen Eindrücke der Menschen. Schon heute, noch ohne eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Archivinhalte, wird deutlich, wie sich der Blick auf die Krise in den letzten Wochen verändert hat, sagt der Bochumer Historiker Christian Bunnenberg.
Wir hatten zu Beginn vor allen Dingen so Zeugnisse des Mangels, also das fast schon sprichwörtliche leere Toilettenpapierregal. Und was wir jetzt in den letzten Tagen beobachten, sind vor allen Dingen solche Dinge, wie geht man auch mit Distanz um? Also wenn dann Enkelkinder ihren Großeltern zum Geburtstag gratulieren, aber nur über den Gartenzaun und 5 Meter Vorgarten hinweg, dass Kinder eben auch andere Spielmöglichkeiten suchen, dass die jetzt die Straßen und Gehsteige zurückerobern. Was wir jetzt aber auch haben, sind erste Reflexionen über diese Zeit, also wo sich Menschen hinsetzen und einen kurzen Text verfassen und eben darüber nachdenken, was es für Veränderungen gegeben hat. Und das finde ich sehr interessant, dass wir eben diese unterschiedlichen Schwerpunkte in der Sammlung auch jetzt schon nach 4-5 Wochen nachweisen können.
Nicht unumstritten sind die Fake News, die im Corona-Archiv hinterlassen werden. Aber dafür, sagt Mitinitiator Christian Bunnenberg, gebe es gute Gründe.
Fake News sind ja ein Phänomen unserer Zeit. Also das ist ja jetzt seit 3-4 Jahren ein riesiges Thema, das durch die Medien geht und durch die Politik geht und auch durch die Bildung geht. Also wie reagiere ich mit Fake News um, wie reagiere ich darauf? Und wenn man da jetzt einen blinden Fleck erzeugen würde, indem man sagt, also das alles wird nicht veröffentlicht, dann würden wir eben auch für die Zukunft einen blinden Fleck erzeugen.
Allerdings gibt es unter den Falschmeldungen im Corona-Archiv auch entsprechende Hinweise auf die Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Uploads. Im Herbst, so hoffen die Forscher, kann dann auf ganz analogen Workshops die wissenschaftliche Diskussion über das Archiv starten. Und auch noch in 30, 40 oder 50 Jahren können sich Forscherinnen und Forscher dann freuen über die Flaschenpost aus dem Jahr 2020.